Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1120, dem Wellenbrecher-Podcast des Bürgerzentrums Ehrenfeld. Mein Name ist Andreas Böttgen und ich habe heute Rosi Lang bei mir. Rosi, schön, dass du da bist. Du bist ja mehr oder weniger Büze-Nachbarin, sitzt in der Heliusstraße, bist Geschäftsführerin des Popkultur Köln e.V. Geschäftsführung ist doch richtig, oder?
Das ist richtig, ja. Seit 1993 bin ich das schon.
Fast so lange, wie ich auf der Welt bin.
Ja, ich rede auch nicht so gerne darüber. Nein.
Das ist schon Popkultur Köln e.V. Was macht ihr?
Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Und danke für die Einladung. Wir vermieten und verwalten seit eben dem genannten Datum Anfang der 90er Jahre Proberäume im ganzen Stadtgebiet. Mittlerweile haben wir 7 Objekte. Wir verwalten 86 Räume plus noch 8 in der Weidengasse, die ich mitverwalte für den Eigentümer und deren Vermieter wir auch mal waren. Das heißt, wir sind mit eigentlich die größten Anbieter in dieser Stadt. Und der Verein wurde damals gegründet unter dem Namen Rockförderverein Köln e.V. Und der wurde gegründet, weil es eben auch schon Anfang der 90er und auch schon in den 80ern, als ich angefangen habe, Musik zu machen, gab es keine Proberäume. Proberäume waren immer rar. Proberäume waren immer kalt, siffig, feucht. Es gab ein Zentrum in der Sulzburgstraße, da konnte man die Hand an die Wand halten. Da lief das, die Hand voller Wasser, aber da waren auch Proberäume drin, weil es gab nichts. Und wir haben damals unseren ersten Proberaum im Bunker in Höhenberg gehabt, in der Würzburgstraße, und haben mit dem Vorschlaghammer eine Tür, quasi in die Mauer eingehauen, um eine Tür einzubauen, weil da unten war halt noch ein Raum. Und ich erzähle das immer sehr gerne, denn da war eine Etage tiefer das Grundwasser und alles Equipment war nach 2 Wochen komplett grün verschimmelt, aber wir hatten einen Proberaum und konnten arbeiten und waren noch viele andere Kollegen im Haus, die auch geprobt haben. Und ja, also das war und ist immer noch eine schwierige Situation. Proberäume werden gebraucht in Köln. Mittlerweile sind die Proberäume auf einem viel höheren Standard. Ich darf gerne sagen, dass unsere Proberäume alle mit Lüftung ausgestattet sind, sind also in einem sehr, sehr guten Zustand. Und die Fors, die wir haben, sind mit Heizung ausgestattet mittlerweile. Und da haben wir dann noch die Feuchtigkeit im Griff. Das sind auch ganz beliebte Objekte, weil die eben auch einen besonderen Charme haben. Und ja, ich sag mal, ich kenne alle Kollegen, die vermieten in Köln. Und wir wissen alle, dass es immer noch mehr Räume bräuchte, besonders weil eben auch sehr viel zerstört wird. Besonders hier in Ehrenfeld, wo viele Proberaumzentren quasi der Gentrifizierung weichen mussten.
Jetzt gerade erst dieses Jahr, ne?
Letztes Jahr im November, also quasi jetzt ein Jahr her.
Auf der Vogelsanger Straße.
Genau, in dem Bermuda-Dreieck Vogelsanger Hospital. Die dritte vergesse ich immer. Und da war das Atoliv und da sind halt so viele Räume gekündigt worden, weil eben Wohnraum und Proberäume passen nur bedingt zusammen und deswegen gibt es sie nicht mehr und dann standen ca. 250 Bands von jetzt auf gleich. Manche wussten nichts davon auf der Straße.
Du musst ja keine Neubauobjekte in der Regel dir vor, im Sinne von, du baust jetzt mal mit einem Investor irgendwie, und du bist so die Hallenexpertin, oder? Du gehst in eine alte Halle rein, genau, und sagst, alles klar, hier muss eine Wand rein, da muss eine Leitung hin und das kostet so und so viel.
Ja, genau.
Die Räume werden aber irgendwie weniger in Köln, ne? Durch diese zunehmende Überhitzung des Wohnungsmarktes und irgendwie, es gibt nur noch große, Renditen bei Wohnungsbau, werden die Flächen für Ateliers und Bandprobenräume weniger.
Ja, so könnte man das sagen. Natürlich müssen Proberäume, Wohnungen gebaut werden, das ist keine Frage, aber man muss eben auch schauen, inwiefern man den Kulturraum dabei auch platt macht und keinen mehr wiederherstellt. Aktuell ist jetzt Raum 13, um das nur am Rande zu erwähnen. so ein Fall, bei dem eben auch die Stadt noch ein bisschen aktiver sein müsste, um das eben zu retten, was der Rat ja eigentlich auch beschlossen hat vor geraumer Zeit.
Wir sprechen vom Otto- und Langen-Quartier auf der Deutz-Mühlheimer Straße, genau. Die ehemalige KHD-Zentrale, wo der Otto-Motor erfunden wurde, das Raum 13.
Hast du jetzt wunderbar zusammengefasst?
Ja, ich will, für alle, die es nicht kennen,
ja, natürlich,
also für die Szene ist natürlich Raum 13 ein stehender Begriff, aber für alle, wir hören ja, haben ja auch viele Hörer, die jetzt nicht so tief in der Kultur drin sind.
Das ist richtig. Stand aber auch gestern im Stadtanzeiger, steht sowieso jetzt gerade regelmäßig auch viel in der Zeitung, ne? Und eine ganze Seite, in der halt ganz viele Unterschriften waren, wo auch, weiß jetzt nicht, also wir waren auf jeden Fall mit dabei und es ist halt sehr wichtig, sowas nicht aus den Augen zu verlieren, weil wir brauchen nicht von dem schmerzhaften Ende des Undergrounds zu reden hier in Ehrenfeld, was ich immer noch unglaublich bedauere, dass da nicht mehr Einsatz gezeigt worden ist, um das vielleicht auch zu integrieren in eine Schule, um dort zu zeigen, wie sieht eigentlich so ein Veranstaltungsort aus. Man könnte da so viel, hätte so viele Dinge tun können. Mhm. Und man hat es einfach sterben lassen. So lässt man eben auch andere Sachen sterben. Die sind natürlich der Tatsache geschuldet, dass private Liegenschaften auch in privater Hand beziehungsweise in den Händen bleiben, wo eben der meiste Profit zu machen ist. Ne? Mhm.
Also Kulturräume. Stellt sich wieder die Frage, wem gehört die Stadt, ne? Und wie lebenswert ist die Stadt,
das in der wir denn leben? Das ist genau der Punkt. Ich denke, wir sind nicht die einzige Stadt, in der das so geht. Ne? Das ist in anderen Städten genauso zu beobachten. Köln ist hat jetzt nicht unbedingt da die Vorreiterrolle, was das angeht. Also da könnte man noch mehr tun. Da könnte ich auch mir vorstellen, dass man da sich noch mehr einsetzen müsste. Für Kultur, Räume vor allen Dingen. Und um dann auf deine Frage zurückzukommen, Hallen, ja, suchen wir immer wieder, weil unsere Spezialität ist eben, eine Halle zu nehmen. Die sollte auch in einem guten Zustand sein. Also ein Dach sollte vernünftig sein und auch nicht unbedingt in einem Wohngebiet gelegen, sondern schon ein bisschen so entweder Mischgebiet oder Gewerbegebiet. Und innen drin wird das von uns so ausgebaut, dass die Räume zwar keine Studioqualität haben, aber so gut gemacht sind, dass man eben auch von außen nichts hört. Und innen drin die Räume so gestaltet sind, dass ein bis zwei Bands sich in einem Raum vernünftig stellen können und arbeiten können, Musik machen können.
Du hast gesagt, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe, 86 Proberäume verwaltet ihr. Wie viel könntest du denn verwalten, wenn es nach der Nachfrage geht? Also wie viele Bands rufen eigentlich bei dir an und sagen, hast du nicht einen Raum für uns?
Jede Woche im Moment, und das seit Wochen, habe ich 2 bis 5 Anfragen. Wir haben auf unserer Seite ein Formular für die Proberaumsuchenden. Und wenn man googelt, kommt man relativ schnell auf uns auch. Mhm. Und ansonsten gibt es sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man sagt, ruf mal die Rosi an. Und dann muss aber das immer vorliegen, damit ich auch eine Kommunikationsgrundlage habe. Ich muss immer Notizen machen, sonst geht mir das nach ein paar Tagen wieder verloren, was ich besprochen habe mit dem potenziellen Proberaumanmieter. Vermitteln versuche ich so gut wie es geht. Ich weiß, dass alle Kollegen genauso 100% belegt sind wie wir. Mhm. Unsere Verträge sind so geartet, dass es keine Begrenzung gibt. Es gibt eine 3-monatige Kündigungsfrist. Und die ist in der Regel aber nie so lang, weil es findet sich immer sehr schnell eine neue Band oder die Untermieterband übernimmt den Raum als Hauptmieter. Also da, wie gesagt, wir haben da schon eine sehr angespannte Situation und gleichzeitig aber auch eine gute Situation, dass wir es anbieten können und dass wir eben auch eine 100%ige Vermietung haben. Wobei wir als Verein, der kann ja Gewinne machen dürfen.
Vorher fragen, ihr macht das auch zu Preisen, die jetzt nicht auf Gewinnmaximierung aus sind, ne?
Genau, das ist nämlich den Kulturauftrag, den wir erfüllen müssen. Wir arbeiten eng mit dem Kulturamt der Stadt Köln zusammen und die subventionieren uns auch, die machen Projektkostenzuschüsse, wenn wir so ein Objekt haben. Und das wird dann immer, sind offene Zahlen, die kann man auch in unserer Studie nachlesen, die wir in 2018 in Auftrag gegeben haben und die dann 2019 veröffentlicht worden ist. Die steht auch auf unserer Seite auf popkulturköln.de, die kann man nachlesen. und um dort nochmal zu manifestieren, dass eben Proberäume in Köln, aber auch in anderen Städten zum Vergleich immer noch Mangelware sind und dass man davon viel mehr brauchen könnte. Das heißt, wir behalten uns vor, die Verträge so zu gestalten mit den Eigentümern, weil wir haben ja keine Halle als Eigentum, sondern wir mieten die genauso an, dass wir eben auch sagen, wir müssen einen Kulturauftrag einhalten. Deswegen sponsert uns in Anführungsstrichen das Kulturamt, damit wir auch einen Preis halten können, den wir dann so an die Bands weitergeben können, dass ein Proberaum von 12 Euro den Quadratmeter, dass wir mittlerweile im Moment halten können, noch weit unter dem Preisniveau liegt, was andere Kollegen zum Teil aufrufen.
Jetzt dürfen die Bands in der Regel nicht auftreten gerade, die bei euch proben. Ja. Ich gehe davon aus, dass du auch in einem regelmäßigen Austausch mit deinen Mietern, Untermietern stehst. Wie geht's denen? Also
es ist unterschiedlich. Also die von der Musik leben, bei denen wird es schwierig, weil irgendwann sind auch die Reserven, die man zur Seite gelegt hat, aufgebraucht. Und natürlich ist es so, dass der Staat mittlerweile auch das, und ich mag dieses Wort überhaupt nicht, die Systemrelevanz erkannt hat.
Und von Kultur.
Ja, die Systemrelevanz von den Solo-Selbstständigen. Es sind alles so Worte, die dann der Beamte formuliert, damit es, das Kind einen Namen hat, aber die meisten finden sich da auch nicht wieder. Ne? Man sieht es ich sehe es in vielerlei Hinsicht auf den sozialen Medien, in den sozialen Medien und auch in den persönlichen Gesprächen. Aber das Kind muss, wie gesagt, einen Namen haben. Und es hilft ja nichts, wenn ein Trompeter, der davon lebt, zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen zu spielen und dort viele Engagements hat, weil er eben darauf spezialisiert ist. Ich nehme jetzt nur einen raus. Ja. Ne? Kann auch ein Gitarrist sein, kann auch anderer sein. Und die haben jetzt keinerlei Einnahmen, weil das findet einfach nicht statt. Jetzt fast schon ein Jahr, also nicht ganz ein Jahr, aber fast.
Und es geht auch absehbar nicht wieder los. Ne?
Genau. Wie sollen die denn da bitte einen, man kann überhaupt nicht sagen, so und so viel habe ich dann verdient, hätte ich verdient, weil das ist ja immer super unterschiedlich. Ne? Und dann werden ja nicht die Betriebskosten da mit abgedeckt, weil Betriebskosten hat man in dem Sinne ja nicht, dass man jetzt, weiß ich nicht, wie jemand, der ein Gastronom ist oder so, oder eine Veranstaltungsfirma, die Büroräume zu zahlen hat und natürlich auch Gehälter noch weiter zu zahlen und sowas. Das hat ein Solo-Selbstständiger in dem Sinne nicht. Und das ist bis jetzt irgendwie sehr stiefmütterlich behandelt worden. Da fühlen sich auch viele nicht wohl und auch nicht gut verstanden. Und wie das sich weitergestaltet, das ist tatsächlich schwierig zu sagen.
Ich habe das Gefühl, Kultur ist dieses Jahr so aufs Abstellgleis gestellt worden. Eigentlich hat Kultur ja auch eine Funktion in unserer Gesellschaft zur Gegenwartsbewältigung und da ist ja so ein bisschen ein Stecker gezogen worden, dass es gar nicht so machen darf.
In der Zeit, in der zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown, Shutdown, wie immer man es nennen mag, bin ich viel in Restaurants gewesen, ich war in Museen, ich war im Kino und ich war im Theater, ich war in der Oper, Staatenhaus. Mhm. Das heißt, ich habe auch mir die Situation angeguckt, abgesehen davon, dass ich die kulturellen Geschichten natürlich gerne besuche und ich, wie viele Menschen eben auch dadurch inspiriert werde und mir einfach das Freude macht, waren diese Stätten von den Vorschriften her so streng, wie man es so eigentlich nicht findet. Mhm. Ne? Sind ja in manchen Theatern sind ja ganze Stuhlreihen ausgebaut worden, ne, damit man zum Vorderen und Hinteren nicht den direkten Kontakt hat. Und im Kino war es, ja, da gab es nichts zum Spreaden. Wir saßen zum Schluss sogar mit Maske da, in der Zauberflöte, 4 Stunden lang. Ist dann auch irgendwie auch anstrengend, ne? Aber das hilft nichts. Alle sehen wir das ja ein, aber diese Stätten waren super streng bewacht. Ne? Und da denke ich nicht, dass da weitergetragen worden ist, in dem Maße, wie es zum Beispiel wohl in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo man eng an eng steht und auch da eine Maske nur bedingt hilft. Und Ja, das finde ich, das hätte man besser bedenken müssen. Auch in den Gaststätten.
Die Erkenntnisse sind irgendwie nicht groß genug, ne? Weil du gerade den ÖPNV ansprichst. Alles, was ich an Studien gelesen habe, ist der ÖPNV kein Übertragungsweg. Man kann sich es nicht so richtig vorstellen. Ne? Ich habe gerade beim Zuhören so gedacht, wo war ich eigentlich diesen Sommer? Mhm. Ich habe im Theater Tiefrot im Innenhof den eingebildeten Kranken gesehen. Und da waren bestimmt damals eine Obergrenze dessen, was möglich war, weiß ich nicht, 120, 130 Leute in dem Innenhof vom Hotel Hopper. Nichts mit anderthalb Metern Abstand und keine Maske. Das ist eigentlich total surreal, wenn man sich das heute vorstellt. Und da haben wir dann anderthalb, zwei Stunden den eingebildeten Kranken gesehen. Am Ende tatsächlich das letzte war für mich auch Cinenova im Kino, letzte Reihe und keine Ahnung, 20% der normalen Besatzung, nur aber mit Maske, trotz Lüftung allem. Ne?
Ja.
Es steht irgendwie in keinem Verhältnis. Ich kann es gar nicht mehr begründen, warum mache ich jetzt hier Dinge und warum mache ich hier Dinge nicht mehr, auch bei uns im Haus, dass ich es nachvollziehen kann und damit so diese große Unsicherheit, die bei allen auch sich breit macht. Ich würde ja gerne das Gefühl haben, jetzt produktiv beizutragen zur Bewältigung dieser Pandemie, aber ich verstehe es nicht mehr.
Ja, es geht mir eigentlich ziemlich genau so, wie du es gerade gesagt hast. Gerade diese Städten, die investiert haben auch, ne? Die Luftaustauschgeräte oder sogar die Klimaanlage umgebaut haben und Tische weggeräumt haben, Stühle, damit trotzdem Gäste empfangen werden können, mit Sicherheit nicht die Marge hatten, aber es gab trotzdem die Möglichkeit. Ne? Und das bei den Kinos ist es mir überhaupt nicht verständlich, bei den Theatern ist es mir nicht, in der Oper ist es mir nicht verständlich. Mhm. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe selber gesehen, es war wie, du hast die Maske nicht an, wenn du in der Pause zu deinem Tisch gehst, an dem man dann, wenn man ein Getränk zu sich nahm, sie kurzzeitig lüften durfte, aber die haben überall aufgepasst. Und im Kino genauso, da musste man die Hände desinfizieren und die Maske auf, bevor man dann reinging in den Saal. Also, tut mir leid, das müsste nicht sein. Denn da war wirklich so viel Obacht. Und das, man weiß ja, sind ja schon jetzt wieder zwei Kinos geschlossen worden, nicht in Köln, aber in anderen Städten, die fallen mir jetzt gerade nicht ein. Und das ist dann so, ja, das ist schon sehr, sehr bitter. Ich kenne zwei Cafés, die zugemacht haben, die nicht mehr öffnen werden.
Weil sie einfach pleite gemacht haben.
Weil sie es nicht mehr tragen können. Die sollen die Mieten bezahlen. Das zahlt dir ja auch kein Staat ewig und drei Tage. Ja. Ne? Und es hängt so viel dran, du weißt es selber.
Wie geht's dir damit?
Semi. Ich zum Beispiel, um das mal eben so einzuführen, ich studiere an der Uni. Und seit zwei Semestern ist die Universität ein Geisterhaus. Es ist gruselig. Und ich komme.
Du bist auf dem Weg, Lehrerin zu werden.
Ja, ich studiere auf Lehramt, Gymnasium, Gesamtschule. Und ich habe das letzte Semester damit zugebracht, irgendwie mich daran zu gewöhnen, eben Vorlesungen und Seminare an denen teilzunehmen und das eigentlich auch als Vorteil zu betrachten hier und da. Ne? Aber auf der anderen Seite, jetzt ist es so, und da geht es mir nicht alleine so, es geht vielen Kommilitoninnen so, dass man den Austausch, der Austausch in einen Raum reinzugehen, Tür zu machen, Seminar, Vorlesung. Du bist auf dem Campus. Man ist auf dem Campus, man tauscht sich aus, man spricht miteinander, das fehlt komplett. Ich habe ein paar Informationen, die ich gerne haben möchte, die schwierig sind, weil ZFL ist zwar erreichbar, also das ist unsere
Zentrum für Lehrerinnen,
genau. Aber auch da gibt es Widersprüche. Das heißt, ich habe es immer noch nicht ganz begriffen, wo jetzt mein Weg hingeht. Ich bin kurz vorm Bachelor. Und das weiß ich gar nicht, wie sich da die ersten zwei Semester fühlen.
Denn die gerade erst angefangen
die haben.
Und
ich habe drei Semester gebraucht, um mich überhaupt erstmal zurechtzufinden, was überhaupt, ne, das, was jeder, der studiert hat, so einfach ist das nicht. Die Uni Köln ist ein riesiger Apparat, in dem man sich zurechtfinden muss.
Lange Flure, viele Büros.
Viel Übersicht, wenig Übersicht auf Clips, wenn man nicht genau weiß und so weiter, ja. Also, ne, aber.
Oh, da kommen Erinnerungen auf.
Begrifflichkeiten, die überbegrifflich jetzt dahin führen, dass eben auf die Frage, wie fühle ich mich, nicht so wirklich gut. wir wissen nicht, wo es hinführt. Wir wissen nicht, wie lange noch runtergefahren wird, wie lange wir nicht in Cafés dürfen, nicht in kulturelle Veranstaltungen, nicht, weiß ich nicht, ob sie uns sogar das Weihnachtsfest verbieten wollen, keine Ahnung.
Der Countdown läuft, 4 Wochen noch.
Ja.
Und die Zahlen gehen nicht runter.
Ja. Ich denke, so wie mir und auch wie dir geht es vielen. Wir sind, wir können zwar das klar erkennen, dass es problematisch ist, wenn viele Leute zusammen sind und dass es eben auch diese Krankheit gibt. Auf der anderen Seite muss man aber auch ein Maß behalten im Auge. Mhm. Und das ist, finde ich, in mancher Stelle halt einfach überschritten, ja.
Ich habe Wanda-Konzertkarten bei mir am Kühlschrank hängen. Das war in der ersten Lockdown-Woche oder quasi, oder der ersten Woche noch vor dem Lockdown, wo angefangen worden sind, die Großveranstaltungen abzusagen. Ich glaube, 13. März oder so wäre das Konzert gewesen. Die hängen noch so als Hoffnungsschimmer an meinem Kühlschrank, dass das nochmal irgendwann stattfinden wird in Köln. Genau. Die Frage ist nur, wann kommen die? In 21 glaube ich nicht.
Also bei uns im Büro, leider haben sie das Büro gekündigt, von Seaside Touring, die unter anderem Wacken veranstalten. Mhm. Und das ja dieses Jahr, genau wie alle anderen Festivals, auch leider abgesagt werden musste. Die haben eine Komplettplanung und auch schon ausverkauftes Field für 21. Aber die wissen auch nicht, wo der Zug hinfährt. Die haben alle ihre Außenbüros geschlossen. Und gibt es nur das Hauptbüro in Hamburg, glaube ich, und eins direkt auf Wacken. Und ansonsten planen die auch und mit der Option, eben auch einen wieder absagen zu müssen. Mhm. Und das, die Metalheads haben das super aufgefasst. Ich bin da auf den Seiten, ich war letztes Jahr selber da.
Ja.
Und ganz was Besonderes auch, besondere Atmosphäre. Sehr viel Verständnis. Die Frage ist eben, wenn das so bleibt, allein schon, was das alles für Geldlöcher sind, die dann sich auftun, ne, dass viele Sachen auf irgendwann gar nicht mehr stattfinden können, weil die Einnahmen generieren ja das nächste Festival.
Ja.
Ne? So. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Ausmaß, das ich nicht überblicken kann. Und ich und viele andere auch nicht.
Siehst du irgendwelche Experimente, irgendwie neue Arten von Kultur ins Leben zu rufen? Einmal unabhängig davon, dass es im November jetzt natürlich nicht geht, aber ich frage mich so jetzt nach einem Dreivierteljahr mit der Perspektive von, das geht nochmal so lange und das geht ja nicht. Ein ganzes Jahr 21 ohne Kultur, also irgendwann verdörren wir alle innerlich. Wie finden wir neue Wege für kulturelle Veranstaltungen oder kulturelles Erleben? Siehst du da irgendwas?
Ja, eigentlich, wie ich es eben schon geschildert habe, weiterhin, dass eben dann nur die Hälfte in den Kinos verkauft wird an Sitzen und dass eben eine Reihe frei bleibt und mir neben mir auch zu den Fremden 2 Sitze frei bleiben und dass zumindest aber weiter die Filme gezeigt werden können und dass man sich auch mal in eine andere Welt beamen kann für eine Weile. Und so wie es die Inszenierung der Zauberflöte vorgemacht hat, dass mit einer kurzen Einführung von der Intendantin vorher gesagt worden ist, schön, dass wir endlich wieder spielen dürfen. Ja, so lange war es dann noch nicht. Und sagt, warum die Schauspieler, die Protagonisten und der Chor auf der Bühne eben, also die Sänger, dort so agieren, wie sie agieren. Das heißt, man hatte auf der Bühne einen riesigen Kreis gemacht, den Sonnenkreis. Und auf dem bewegten die sich so. Also es gab so Punkte. Man hat eben, wenn es Übergaben gab von Stab oder was auch immer, hat man das immer super gelöst. Das heißt, es gab einen wunderbaren Flow und irgendwann hat der Zuschauer das integriert in seinen Kopf. Und die haben Abstand gehalten und auch was den Gesang angeht, die haben also immer so agiert, dass diese Geschichte eben, und es war ja dann, auch wenn es keinen Lockdown in diesem Sinne mehr gab, war ja dieses Virus immer noch da.
Ja.
Ne, so, und, aber die haben halt auf super aufgepasst, und so war das eben auch im Theater am Rudolfplatz, in dem ich eine andere Veranstaltung gesehen habe, es war überall so.
Ja.
Also ich sehe nicht ein, warum das nicht so weitergehen könnte.
Wir haben als Bürgerzentrum ja auch im Sommer mit initiiert einen Aufruf und auch eine Kritik an der Stadt Köln. Zeitweise war es ja so, dass man irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen komplett neue Richtlinien bekommen hat. Christian Bechmann, unser Bühnenkürbis von Esch Kabarett, musste irgendwie alle zwei Wochen in einem großen Saal rumturnen, um die Stühle neu zu stellen und zu gucken, wie war das jetzt am Anfang irgendwie. 5 Quadratmeter pro Person, dann waren es mal zwischendurch 10, dann galten die 1,5 Meter Abstand für eine Person, dann durften Haushalte nebeneinander sitzen, aber zum nächsten 1,5 Meter Abstand, und das hat sich so regelmäßig geändert, dass man damit gar keine Programmplanung machen konnte und alle Veranstalter und Künstlerinnen und Künstler auch und Veranstalterinnen so unsicher wurden, dass man irgendwann sich gar nicht mehr getraut hat. Und super viel Mehrarbeit hatte von Programmplan, Programmabsagen, dass das auch ganz schön mürbe gemacht hat. Und im Endeffekt jetzt den Sommer, wo man viel machen durfte, ja im Nachhinein betrachtet, auch ein Stück weit zerlegt hat. Es sind alle so ein Stück weit hilflos. Auch in Stadtverwaltung und Politik sind ja nur Menschen. Da hat noch nie einer eine Pandemie in dem Ausmaß erlebt. Ich habe da gar keine Frage zu. Ich kann es einfach nur so sehen.
Ich denke, wir sehen das alle ähnlich, mehr oder weniger. Ich finde, es könnte stattfinden, wenn man die strengen Maßnahmen einhält. Und
dann erlebe ich aber auch viele, die Angst haben tatsächlich und Angst sagen, aber wir sollen doch jetzt wenig machen. Wir sollen doch jetzt die Kontakte meiden. Warum machen wir das denn jetzt? Oder warum sollten wir uns nicht lieber zurücknehmen? Und auf einmal hat man diese Unsicherheit im Team, in der Familie, überall in seinem Leben drin. Also erlebe ich das jetzt gerade tatsächlich bei 85. Geburtstag meines Opas, hier im Haus, bei Teamsitzungen und diese ständige Frage, das also zermürbt auf jeden Fall.
Also meine Mama ist im August 80 geworden und dank meiner Schwester und meines Schwagers gibt es einen großen Garten, in dem schon viele Feiern stattgefunden haben. Und tatsächlich haben wir bei dem Aufbau darauf geachtet, dass die Tische so stehen, dass alle genügend Abstand zueinander haben. Die mussten alle ihre Daten abgeben, obwohl wir die Leute natürlich kannten. Und das haben wir auch sehr gewissenhaft durchgeführt.
Ja.
Und das wurde schon auch eingehalten. Ne?
Mhm.
Wir sind dankbar, dass wir das so machen konnten. Ne? Aber die Ängste der Mitmenschen nehme ich natürlich ernst. Das ist keine Frage. Aber wie gesagt, um dieses neudeutsche Wort Spreader der Kulturveranstaltung, wo ja die Clubs, ne, die ja komplett zu haben, das ist ja noch schlimmer. Ne, die Clubs, die nie wieder aufgemacht haben, nicht durften.
Mhm.
Gott sei Dank, die Clubcom als Konglomerat, Zusammenschluss, ist gut aufgestellt und können sich auch gegenseitig, denke ich, auch eine sehr gute moralische Unterstützung geben. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr merkwürdige Zeit, in der wir uns hier befinden, ja.
Aber wir ertragen es so. Ich habe jetzt geschmunzelt, im Spiegel war ein Interview mit Jürgen Becker, der befragt wurde wann war es, 1993 oder so, ist der Karneval in Köln ausgefallen wegen des Irakkriegs.
91.
Und da war ich noch nicht im Karneval aktiv. Und er sagte, wir haben damals aber dann als Stimmungssitzung trotzdem Umzug gemacht. Es konnte uns keiner verbieten und irgendwie haben sich alle angeschlossen. Das kann man aber dieses Mal nicht machen, weil man ja den Abstand halten muss. Fühle uns so wehrlos. So wie, wo ist denn jetzt der Protest? Wo ist denn der Ausdruck von, wir können irgendwie nochmal uns gegen auflehnen? Das sind dann Leute, die den Reichstag stürmen und irgendwie Bundestagsabgeordnete bedrängen bei ihrer Arbeit. Das ist jetzt irgendwie die Form des Protests geworden, die natürlich total gefährlich ist. Aber was kann, siehst du irgendwas? Was kann man denn tun als vernünftiger Mensch, der nicht in solche Verschwörungstheorien abgleiten möchte?
Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage.
Ich stelle sie auch ganz bewusst dir, weil ich genau weiß, dass du damit gut umgehen kannst.
Also wenn wir nochmal zurückschwenken auf die Kulturschaffenden. Ich habe diese verschiedenen Statements der Kollegen auf Facebook gesehen und eine ganz vernünftige war ja auch dabei und da habe ich dann rausgefiltert, dass natürlich eigentlich auch ein Zusammenschluss wie so eine Clubcom sein müsste, woraufhin meine Recherche ergab und das wusste ich auch noch nicht. Natürlich kann man sich als Künstler auch der Gewerkschaft anschließen. Das war mir so nicht klar. Ja. Aber die haben halt keine große Lobby, weil das die meisten nicht wissen. Und es gibt ja genug Gewerkschaftsverbünde, die eben auch es schaffen, Gehaltstarife durchzusetzen, weil sie eine starke Lobby haben innerhalb der Gewerkschaft. Aber die Künstler, die sind, und auch die alle, die sonst mit Veranstaltungen zu tun haben, also wir wollen jetzt nicht alle aufzählen, Licht, Ton, Vom Stagehand bis hin zu denen, die eine ganze Veranstaltung planen, die könnten sich auch, wenn sie in der Gewerkschaft sich organisieren, eine große Lobby bilden, weil es sind ja Millionen in Deutschland.
10 Millionen, glaube ich, arbeiten in der Veranstaltung.
Es sind sogar noch mehr. So, und wenn man die alle zusammennehmen würde, vom Einzelmusiker bis hin zu dem, der eben Eventmanagement hat, macht, tut, keine Ahnung, ich weiß, es ist ein riesiges Sparte, du weißt es selber. Da wäre schon auch möglich, das ein oder andere anders durchzusetzen und vielleicht neue Ideen zu ersinnen, um dann eben auch, weiß ich nicht, Grundgehälter auszuhandeln oder sonst irgendwas, weil die, und das ist jetzt wieder was mir persönlich und nicht nur mir auf die Nerven geht. Künstler sind irgendwann dazu übergegangen, respektive Bands auch, mit dem Hut rumzugehen und es zu akzeptieren, dass es keine Gagen mehr gibt. Ich habe mit meinen eigenen Bands noch Gagen gehabt bis Mitte der 90er Jahre.
Ja.
Und dann irgendwann kam Hauptsache, wir können spielen und dann bringen wir lieber noch Geld mit, was bei dem einen oder anderen Club, wenn schon was da ist, auch okay ist. Aber nicht, dass es dann so geht, dass ich sage, oh, jetzt muss ich irgendwie sehen, sonst hast du Pech gehabt. Ne? Und das noch nicht mal... da auch eine andere Einstellung ist, sagt du, ihr könnt ja mal hier spielen, ne? Und wenn es dann gefallen hat, dann könnt ihr ja nochmal kommen und dann sagt man zu dem Restaurant oder dem Gaststättenbetreiber, ja klar, wir können ja auch mal essen kommen, wir sagen, ob es geschmeckt hat, das nächste Mal können wir vielleicht bezahlen. Ne? Solche Sachen geistern dann durch die Gazetten und durch die Medien und durch die sozialen Medien. Und genauso ist das auch. Die Wertschätzung, die sich in so einer Situation wie jetzt dieser besonderen Pandemiesituation ergibt, ist, dass erstmal die wirklich etablierten Künstler sagen müssen, hey, was seht ihr das denn nicht? Dass eine ganze Leute auf der Strecke bleiben, weil es nichts mehr zum Spielen gibt, weil es nichts zum Auftreten gibt. Ist ja nicht so wichtig, wenn einer eine Trompete im Schrank ist, sondern lange kein Musiker, so ungefähr.
Grönemeyer ist jetzt nach vorne gegangen, ne?
Helge Schneider auch. Mhm. So, und wenn die dann kommen und die natürlich ein anderes Statement vorweisen können, anderen Status, eine andere Akzeptanz, dann, dann hören sie anders zu, aber das ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair.
Aber es ist notwendig, dass die Spitzen vorangehen. Ne? Also Helge Schneiders Hinweis hat ja tatsächlich Bundespolitik gemacht. Ne? Olaf Scholz hat als Finanzminister gesagt, stimmt, greifen wir auf, machen wir.
Und das ist auch gut und so ist es so, so muss es auch sein, dass die da nach vorne gehen, weil die haben ja, wie gesagt, die haben eine Lobby und können das auch. Es wird gehört. Ne? Mhm. Und meines Erachtens ist es immer noch so, dass die Veranstalter, die aufgerufen haben zu den Protesten, dass eben die auch gehört werden, da waren ja noch viel zu wenig, weil wie wir eben schon sagten, 2 bis 3 Millionen in Deutschland in der Kulturbranche arbeiten und das sind mit Sicherheit weitaus mehr. Wenn die alle dahin gehen würden und würden dann vom Reichstag sagen, so Leute, so geht das nicht und die dann in die Gewerkschaft dann sich organisieren, dann würde das schon ein anderes Bild geben.
Also noch ordentlich Luft nach oben.
Ich denke ja.
Rosi, unsere Tasse Kaffee ist leer.
Ja, ist sie.
Vielen Dank, dass du heute gekommen bist.
Sehr gerne.
Ich habe es wie immer sehr genossen, mit dir zu sprechen. Und diesmal haben wir sogar andere daran teilhaben lassen können. Danke für dein spontanes Kommen und viel Erfolg weiter beim Studium und Bandprobenräume bauen und vermieten. Ihr habt gehört, ausgelastet. Melden darf man sich trotzdem.
Selbstverständlich.
Gut.
Na klar.
Vielen Dank.
Ich danke dir.